HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Wir haben eine Vision. Und diese Vision heißt Europa.
Komm, geh mit mir gemeinsam den Weg ins große Glück.
We must build a kind of United States of Europe.
Denn wenn du nicht bei mir bist, so ist mein Leben leer.
Europa lässt sich nicht auf einen Schlag herstellen, auch nicht durch ein Gebilde, das alles umfasst. Es wird durch konkrete Taten entstehen, die eine Solidarität schaffen.
Ich weiß so gut wie nichts von dir, doch wenn wir uns verstehen, so ist kein Weg zu weit für uns, um ihn zu zweit zu gehen.
Unser Volk muss wissen, dass der weitere Ausbau der Gemeinschaft zusätzliche Mittel erfordert. Mittel, die dann für Aufgaben im eigenen Lande nicht zur Verfügung stehen können.
Du bist Herrn von mir, ich bin so allein, doch wir könnten beide wunschlos glücklich sein.
Wo war das Europa? Und die Antwort der Europäer kann aus vielerlei Gründen, wenn sie es gut mit sich und ihren Kindern meinen, nur lauten, vorwärts hin zur Vollendung der europäischen Integration.
Drum geh mit mir gemeinsam den Weg ins große Glück und lass mich nicht so einsam hier zurück.
Es ist Krise und es ist Sommer. Für einen Politiker bedeutet das, es gibt ein Thema und es gibt die Gelegenheit. Die meisten sind im Urlaub, also wird verbreitet, was der sagt, der erreichbar ist und das Thema aufgreift, vor allem, wenn er es sommerlich heiß macht. Gesagt, getan, Rösler, Söder, Gauweiler gehen die Krise an und retten Deutschland, indem sie Griechenland aus der Eurozone hinausreden. Und das immer mit dem Anspruch auf die Lufthoheit über den Stammtischen, wie das Weiland Edmund Stoiber in seiner trefflichen Art formuliert hat. Die hart erarbeiteten deutschen Euros sollen nicht länger den korrupten Faulenzern im Süden aus der Klemme helfen. Genug ist genug. Die Geschichte ist bekannt und sie geht so. Wir hier in der Mitte der EU, wir haben die Arbeit erfunden, die Sorgfalt und die Planung. Und wir sind unverschuldet in den Strudel der Krise geraten, von den anderen hineingerissen. Jetzt sollen wir die anderen retten, aber auch unsere Kraft ist natürlich endlich. Und deshalb muss jetzt Schluss sein. Letztlich ist jedem das Hemd näher als die Jacke und unser Hemd ist schwarz-rot-gold.
Das Modewort Bashing wird im Duden übersetzt mit heftige, herablassende Kritik. Vor allem die Krisenstaaten Spanien, Italien und Griechenland bekommen zurzeit viel Bashing aus Deutschland zu hören. Anfangs vor allem von deutschen Medien. Man denke nur an die deftigen Anti-Griechenland-Schlagzeilen der Bild-Zeitung.
Warum zahlen wir den Griechen ihre Luxusrenten?
Griechen so gut wie pleite.
Wer soll den Griechen noch glauben?
Politiker sind da vorsichtiger als die Medien. Ein falsches Wort und die Märkte gehen wieder auf Talfahrt, denken sie meist, aber nicht immer. Denn mehr Konjunktur als Börsenkurse haben in Politikeraugen immer Umfragewerte. Und steht eine wichtige Wahl bevor, lässt sich sogar die Kanzlerin zu Dingen hinreißen, die man von ihr höchst selten hört.
Und wenn ich sage, wir müssen uns in Europa dafür einsetzen, dann geht es nicht nur darum, dass wir keine Schulden machen, sondern dann geht es auch darum, dass in Ländern wie Griechenland, Portugal, Spanien und anderen man nicht früher in Rente gehen kann als in Deutschland, sondern dass alle sich auch ein bisschen gleich anstrengen. Auch das ist wichtig. Wir können nicht eine Währung haben und der eine kriegt ganz viel Urlaub und der andere ganz wenig. Das geht auf Dauer auch nicht zusammen.
Da waren sie, die immer gleichen Vorurteile, diesmal sogar aus Kanzlerinnenmund. Südeuropäer arbeiten wenig und hören auch noch früh damit auf. Immerhin, in den Tagen nach dem Wahlkampfauftritt von Merkel in Nordrhein-Westfalen rechneten ihr mehrere Zeitungen vor, wie schräg sie mit ihren Aussagen zu diesem Zeitpunkt gelegen hatte. Griechische Rentner gingen im Durchschnitt eben nicht früher in Rente als Deutsche. Portugiesische sogar noch später und Spaniens Regierung verschiebe gerade das spanische Renteneinstiegsalter von 65 auf 67 Jahre. Auch in Sachen Urlaub nehmen griechische Arbeitnehmer nicht mehr freie Tage als Deutsche. Von Merkel hörte man solche Vorwürfe in Richtung Athen, Madrid und Lissabon danach nicht mehr. Von anderen Regierungsmitgliedern aber schon. Das Instrumentarium zur Diskreditierung der Krisenstaaten ist dabei vielfältig. Bei Rainer Brüderle kann man noch einen Ausrutscher vermuten, wenn er reine Finanzhilfen an Griechenland ablehnt mit der Begründung, Zitat, wenn sie einem Alkoholkranken ständig neuen Schnaps geben, helfen sie ihm nicht. Beim bayerischen CSU-Finanzminister Markus Söder dagegen scheint jedes Wort sorgfältig zurechtgelegt.
Die Eurozone muss Zähne zeigen. Sie darf nicht nur ständig Geld geben, sie muss auch klare Bedingungen formulieren. Und es geht nur, wenn man am Ende ein Exempel statuiert. Das geht nur an Griechenland. Damit wird auch den anderen Partnern in Spanien, in Italien beispielsweise gezeigt, dass sie die Bedingungen einzuhalten haben. Es darf kein Fass ohne Boden werden.
Ähnlich unverblümt hatte sich auch FDP-Chef Philipp Rösler für den sogenannten Grexit ausgesprochen.
Ich glaube, für viele Fachleute, für die FDP, auch für mich, hat ein Austritt Griechenlands aus der Eurozone längst seinen Schrecken verloren.
Der ehemalige Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher geißelte diese Art von Aussagen im Tagesspiegel als neonationalistisches Blech. Deutschland habe nicht das Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen, so Genscher. Doch für Leute wie Söder und Rösler sind solche Statements eher Mittel zum Zweck. CSU und FDP befürchten heftige Verluste bei den kommenden Landtags- und der Bundestagswahl. Das Thema Euro-Rettung bewegt die Menschen. Stimmenfang auf Kosten kriselnder Länder ist da so einfach und populistisch wie selten zuvor.
Nicolas Buschlüter über den Auftritt deutscher Politiker in der Krise und ihr Krisenstaaten-Bashing. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Professor Michael Zürn, Politikwissenschaftler und Direktor der Abteilung Transnationale Konflikte beim WZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Tag.
Schönen Abend.
Stimmenfang auf Kosten der Krisenländer ist so einfach und populistisch wie nie zuvor, bilanzierte der Kollege Buschlüter eben. Vielleicht weil da eine Art Naturgesetz wirkt. In der Krise hält man zusammen und man grenzt sich ab. Das ist wohl eine der Verhaltensregeln, nach außen dicht machen und innen näher zusammenstehen. So wettern auch Rinder ein Gewitter ab. So machen wir das offenbar auch. Ist es sozusagen natürlich, dass das neonationalistische Blech, wie Genscher das nennt, derzeit besonders laut scheppert?
Ja, der Bezug auf das Nationale, auf die nationale Zusammengehörigkeit ist etwas, was historisch in Krisen immer besonders stark betont wird. Allerdings muss man natürlich schon sehen, dass wir innerhalb eines Landes wie der Bundesrepublik, aber auch in anderen europäischen Ländern eigentlich nur ein gutes Drittel bis circa 40% der Bevölkerung ansprechen. Das sind diejenigen, die nach wie vor eine exklusiv nationale Identität haben. Die Mehrheit hat in der Bundesrepublik, in Europa generell inzwischen eine doppelte, eine europäische und eine nationale Identität, und eine kleine Minderheit hat eine exklusiv europäische Identität. Das heißt sozusagen, durch solche Äußerungen, die tatsächlich an nationale Gefühle appellieren, wird eine Minderheit angesprochen, die aber natürlich in Wahlsituationen wie etwa in Bayern relevant ist und entscheidend sein kann.
Deshalb klappern die bayerischen Politiker derzeit besonders laut, weil die vor der nächsten Landtagswahl stehen im nächsten Jahr. Aber die Frage der Identitäten, Sie haben es eben angesprochen, Sie haben gesagt, es gibt da doppelte Identitäten, aber die primäre ist wahrscheinlich die nationale, oder?
Die primäre ist schon die nationale, und das ist natürlich auch dadurch begründet, dass das primäre Element der Identität, nämlich die Bereitschaft, Solidarität auszuüben, im nationalen Wohlfahrtsstaat natürlich am deutlichsten ausgeprägt ist. Aber das ist natürlich genau die Situation, in der wir uns befinden. Wir reden über eine deutliche, drastische Kompetenzverlagerung von Entscheidungskompetenzen von der nationalen auf die europäische Ebene. Und zwar mit einem qualitativen Sprung, nämlich in der Weise, dass ganz klar wird und ganz offensichtlich wird, dass es nicht nur europäische Regeln sind, sondern wir jetzt auch sozusagen Verteilungspolitik auf europäischer Ebene vornehmen. Und das ist eine Kompetenzverlagerung, die natürlich begründet werden muss. wer Herrschaft ausübt, muss sich legitimieren. Wir haben sozusagen eine Politisierung der europäischen Formen der Herrschaft und Autoritätsausübung, die immer in solchen historischen Phasen der Zentralisierung, Politisierung, Widerstand auf der lokalen Ebene ausgelöst hat.
Das wäre so, wenn das noch stimmen würde, was wir bislang immer gehört haben, nämlich das wichtigste Rezept für die Therapie der Krisensymptome ist mehr Europa, was bedeutet, nationale Kompetenz in europäischer oder in die Hände europäischer Institutionen legen, die es zum Teil noch gar nicht gibt, wie die Bankenaufsicht zum Beispiel, dann wären wir historisch an der Schwelle, die Sie eben genannt haben, und dann müssten wir sagen oder könnten wir vielleicht analysieren, diese Politiker, die da zurzeit sprechen, die ja für weniger Europa sprechen, wenn sie Griechenland zum Beispiel aus der Eurozone rausreden wollen, die haben Angst davor, ihre Macht zu verlieren.
Das ist zumindest ein möglicher Teil der Motivation von solchen drastischen Redensarten, wie wir sie jetzt gerade gehört haben. Entscheidend ist aber, glaube ich, dass natürlich das Modell der Schaffung eines starken Europas durch technokratische Maßnahmen unter Nichteinbeziehung der Bevölkerung in nächtlichen Sitzungen der Regierungen, dass dieses technokratische Modell der Stärkung Europas einfach an seine Grenzen stößt. Sozusagen, wer jetzt mehr Europa haben will, langfristig mehr Europa haben will, muss über Demokratisieren sprechen, über das Mitnehmen der Bevölkerung. Und das impliziert natürlich möglicherweise auch Niederlagen für den europäischen Zweck. Das impliziert die Möglichkeit, dass die eine stärkere europäische Lösung wollen, auch mal die Minderheit sind. Aber der rein technokratische Weg, der steht meines Erachtens nicht mehr zur Verfügung, weil die Art der Herrschaftsausübung so klar sichtbar wird, dass diese nicht einfach auf technokratischem Wege akzeptiert wird.
Aber das ist ja schon ein Schritt weiter, die Demokratisierung dieses großen Europa, das zurzeit technokratisch verwaltet wird. Wenn wir nochmal zurückgucken auf Herrn Rösler und Herrn Söder, ein deutscher Wirtschaftsminister, von dem man ja sich sowieso fragen kann, wozu man den braucht, der dann später mal, wenn es eine europäische Wirtschaftspolitik wirklich auf europäischer Ebene geben würde, ja gar nichts mehr zu sagen hätte. Der wäre von jetzt auf gleich von einem deutschen wichtigen Bundespolitiker zu einem marginalen Regionalpolitiker geworden.
Gut, was die jeweiligen Motivationen einzelner Politiker sind, das ist natürlich im Detail schwer zu erkunden. Man kann natürlich sagen, wir reden hier über den Vizekanzler, der dann eben ein anderes Ministeramt ausübt. Das ist sicherlich so, dass dieses teilweise eine Rolle spielt, aber natürlich sind diejenigen, die momentan für den Austritt Griechenlands argumentieren, durchaus natürlich diejenigen, die starke internationale europäische Institutionen zur Durchsetzung der Haushaltsdisziplin wollen. Also insofern gibt es da auch immer eine gewisse Ambiguität. Diejenigen, die Griechenland raus wollen ja starke Haushaltsdisziplin. Und insofern ein stärkeres Europa für ein kleineres Europa. Aber ob sie dann tatsächlich dieses stärkere Europa mitmachen würden, wenn sie sozusagen dann auch den deutschen Haushalt kontrollieren würden, das ist natürlich wiederum eine ganz andere Frage.
Professor Michael Zürn, Politikwissenschaftler und Direktor der Abteilung Transnationale Konflikte beim WZB. Vielen Dank nach Berlin. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, der Tag in HR2 Kultur. Die Nachbarskinder hat Wilhelm Busch sein Gedicht zum Thema Abgrenzung überschrieben.
Wer anderen gar zu wenig traut, hat Angst an allen Ecken. Wer gar zu viel auf andere baut, erwacht mit Schrecken. Es trennt sie nur ein leichter Zaun, die beiden Sorgengründer. Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder.
Zu wenig und zu viel Vertrauen sind Nachbarskinder. Professor Arnulf Baring, 1997 haben Sie ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Scheitert Deutschland. Darin skizzieren Sie die Folgen der damals noch geplanten Währungsunion. Seitdem gelten Sie als Euroskeptiker. Hat sich alles das bewahrheitet, was Sie damals gesagt haben?
Ja, das müssen Sie eher beurteilen als ich. Ich habe diesen Artikel oder diesen Teil dieses Buches in der Zwischenzeit völlig vergessen. Und erst vor anderthalb Jahren, als mich jemand anrief und sagte, lesen Sie das mal, mit Erstaunen meinen eigenen Text gelesen und war damals schon platt, wie klar ich das Scheitern, das unvermeidliche Scheitern des Euro in 1997 vorausgesehen hatte. Weil ja die meisten Politiker, egal wo sie stehen, immer noch behaupten, das sei alles unvorhersehbar gewesen. Nee, das war es offenkundig nicht.
Sie haben gesagt damals, dass die Währungsunion scheitern würde, weil die Länder der Eurozone zu ungleich seien für eine gemeinsame Währung. Haben Sie das nur wirtschaftlich gemeint oder auch politisch und vielleicht auch in der Mentalität?
Ja, ich würde sagen, also wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und mentale Unterschiede schienen mir entscheidend zu sein. Wissen Sie, ich hatte jemanden kennengelernt, der 1968 ein Buch geschrieben hatte oder seine Doktorarbeit geschrieben hatte über Währungsunionen von Ländern, die eben nicht in einem gemeinsamen Staat verbunden sind. Und der Schluss war sehr einfach, immer schiefgegangen. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Beispiele schon gab aus dem 19. Jahrhundert, in Skandinavien vor allem. Aber es war mir sehr interessant und das habe ich mich damals damit beschäftigt und dachte, warum soll das hier eigentlich anders gehen? Es gibt ja keine europäische Kontrolle und das ist ja auch heute das Problem. Ich habe Herrn Zürn eben gehört, viel zu optimistisch gefunden. Das Europa, von dem er ausgeht und von dem so viele ausgehen, gibt es ja in dem Sinne gar nicht. Es gibt 25 europäische Länder mit zum Teil gravierenden mentalen, aber auch leistungsmäßigen Unterschieden. Und dass das sozusagen nach einheitlichen und noch dazu deutschen Regeln gehen würde, war natürlich von Anfang an eine Illusion. Wir haben uns Europa immer viel zu einfach gemacht, als seien die anderen genauso gestrickt wie wir. Nein, das waren sie nicht, sind sie nicht und werden sie auch nicht sein.
Die Voraussetzungen für die Währungsunion waren also schlicht falsch, sagen Sie. Wir haben ein idealisiertes Bild von Europa als eine Einheit. Europa ist aber nicht eine Einheit, sondern hat viele, viele ganz verschiedene Interessen.
Hat auch zum Teil seine Stärken aus den Unterschieden bezogen. Ich habe es nie für ideal gehalten, dass wir eines Tages in allen Angelegenheiten des täglichen Lebens sozusagen unsere Vorgaben aus Brüssel bekommen. Ich hielt das immer für falsch. Ich glaube, dass die Einheit des Kontinents und die Vielfalt und Verschiedenartigkeit des Kontinents eigentlich die Stärke des Kontinents ausmachen. Und das war mir in der gegenwärtigen abstrakten bürokratischen Form, wie das Brüssel darstellte, immer ein wenig suspekt.
Und wie, wenn Sie jetzt heute den Verlauf sehen, ich meine, seit 1997 ist eine Weile vergangen, ja. Wir sind durch mehrere Krisen gegangen seitdem, ja. Bis auf die letzte haben wir alle ganz gut gemeistert, naja, mit Abstrichen gut gemeistert. Wie wäre jetzt Ihr Ausweg oder gibt es gar keinen?
Also es ist mit Sicherheit die größte Fehlentscheidung, die die deutsche Politik, soweit wir betroffen sind, seit 1945 getroffen hat. Teils aufgrund einer französischen Erpressung, teils wegen des Idealismus von Kohl. Na, wie auch immer, es ist jedenfalls schiefgegangen. Und wie es denn schief geht, also was wir in den letzten Jahren erleben, ist ja ein eher hilfloses sich über den Tag hangeln, in der Hoffnung, dass hinter der nächsten Ecke die Lösung kommt.
Mit der Erpressung meinen Sie jetzt, dass es ohne den Euro die deutsche Einheit nicht gegeben hätte?
Ja. Naja, die Zustimmung zur deutschen Einheit, ganz eindeutig hing das daran. Und es ist ja, geht ja sogar so weit, dass man inzwischen fragen muss, ob nicht die Grundidee des Versailler Vertrages, also weit zurück zu 1918, ob diese Grundidee des Versailler Vertrages, dass Deutschland wegen seiner Alleinschuld am Ersten Weltkrieg, über die man sehr streiten kann, ich halte das für völlig falsch, von einer Alleinschuld am Ersten Weltkrieg zu reden, dass die sozusagen uns zu immerwährenden Reparationen verpflichtet. Jemand wie Joschka Fischer hat dort allen Ernstes geschrieben, unser Versagen in den beiden Weltkriegen zwinge uns dazu, jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts alles zu tun, finanziell alles nur Denkbare zu tun, um Europa zu stabilisieren.
Aber
eine völlige Verkennung unserer doch sehr beschränkten Möglichkeiten.
Aber sind wir nicht eigentlich am besten gefahren von allen mit dieser Währungsunion? Haben
Nein.
wir uns nicht gesund gestoßen?
Nein, das ist völlig falsch. Ich habe also sehr mit großem Interesse das letzte Buch von Sarrazin gelesen, der ja gerade auf diesem Gebiet sehr bewandert ist, weil er ja die deutsch-deutsche Währungsunion im Grunde gestaltet hat. Er sagt, der Euro hat weder positiv noch negativ gewirkt. Er hat im Grunde genommen unsere Veränderung, die ja immer behauptet wird, in keiner Weise positiv berührt.
Professor Arnulf Baring, recht herzlichen Dank. Währungsunionen, haben wir eben gehört, über ungleiche Länder hinweg mit ungleichen Volkswirtschaften funktionieren nicht. Das ist eine der Kernaussagen, die wir schon öfter gehört haben im Laufe der Krise, die inzwischen Euro-Krise genannt wird, obwohl sie mal als Finanz- und Bankenkrise begonnen hat. Es hat aber auch schon Währungsunionen gegeben, die durchaus funktioniert haben, auch mit sehr unterschiedlichen Staaten. Und andererseits Währungsunionen, die nicht funktioniert haben, mit sehr ähnlichen Staaten. Zwei Beispiele aus der Geschichte Europas erzählt uns Oliver Glab. Arnulf Baring hat eben auch schon eines von den beiden erwähnt.
Beispiel 1, die Lateinische Münzunion. Gegründet im Jahre 1865, und zwar von Frankreich, Belgien, Italien und der Schweiz. Diese vier Staaten einigten sich vertraglich auf den Silbergehalt, den ihre jeweiligen Münzen künftig haben sollten. Vorbild war Frankreich, das bereits nach der Französischen Revolution den Franc als Währung eingeführt und den Silbergehalt der Francmünzen nach einem übersichtlichen System genormt hatte. Dieses System gelangte wenig später nach Italien, und zwar während des napoleonischen Feldzugs. Und kurz darauf wurde es auch von Belgien und der Schweiz übernommen. Gute Voraussetzungen also für die Lateinische Münzunion, deren Vertrag nicht nur die technischen Details der Münzprägung regelte, sondern auch vorschrieb, dass jeder Mitgliedstaat die Münzen der drei anderen als gesetzliche Zahlungsmittel anerkannte. Eine Einheitswährung gab es also nicht, aber die Einzelwährungen waren gleich viel wert. Auch andere Staaten in Europa drängten in die Lateinische Münzunion, aber nur einer war drei Jahre nach der Gründung erfolgreich, nämlich Griechenland. Wobei sich der amerikanische Ökonom Henry Parker Willis später fragte, warum die Lateinische Münzunion den Beitritt Griechenlands eigentlich hätte wünschen oder erlauben sollen, wenn dieses Land doch wirtschaftlich so ungesund, politisch so zerrissen und finanziell so zerrüttet war und mit einer gewaltigen Schuldenlast kämpfte. Politiker in den Ländern der Lateinischen Münzunion drängten damals auf eine Erweiterung der Union, aber Bankenvertreter warnten davor, dass die schwachen Volkswirtschaften die starken mit in die Tiefe reißen könnten. Immerhin, mehrere Staaten in Europa übernahmen von der Lateinischen Münzunion das Münzprägesystem, ohne der Union selbst beizutreten. So zum Beispiel einige Staaten in Osteuropa, aber auch Spanien und der Kirchenstaat. Die Lateinische Münzunion war zunächst auf 10 Jahre befristet, wurde dann aber mehrfach verlängert. Doch dann kam der Erste Weltkrieg und da begannen die kriegsführenden Mitgliedsländer, also alle außer der Schweiz, aufzurüsten und zu diesem Zweck ihre Münzen zu horten und durch Banknoten zu ersetzen. Das führte allmählich zum Ende der Lateinischen Münzunion, das 1926 mit dem Austritt Belgiens offiziell besiegelt war. Beispiel 2, die Skandinavische Münzunion, auch Nordischer Münzbund genannt. Gegründet 1872 als Reaktion auf die Lateinische Münzunion, aber auch als Reaktion auf die damalige Währungsreform in Großbritannien und auf die Mark als neue Gemeinschaftswährung im gerade gegründeten Deutschen Reich. Dänemark, Schweden und Norwegen fürchteten wegen all dieser Entwicklungen ins wirtschaftliche Abseits zu geraten. Mit der Skandinavischen Münzunion wollten die Regierungen aber auch ein skandinavisches Nationalbewusstsein fördern. Norwegen ließ sich allerdings etwas Zeit mit der Ratifizierung des Vertrags, um ein Stück Unabhängigkeit von Schweden zu demonstrieren, dessen König damals in Personalunion auch König von Norwegen war. Automatisch mit dabei war übrigens auch Island, das damals zu Dänemark gehörte. Die bisherigen Währungen wurden fortan durch die Krone ersetzt. Der gewünschte Erfolg blieb allerdings aus, denn der Handel zwischen den skandinavischen Ländern wuchs nicht, sondern ging zurück. Auch das Ende der skandinavischen Währungsunion kam mit dem Ersten Weltkrieg, als sich nämlich die Mitgliedstaaten auch wirtschaftlich immer mehr an ihren nationalstaatlichen Interessen orientierten. Sie passten die Geldversorgung ihren jeweiligen Volkswirtschaften an und das führte dazu, dass dänische, schwedische und norwegische Kronen am Ende einen unterschiedlichen Wert hatten. Prompt blühte die Spekulation und 1924 war auch die skandinavische Münzunion Geschichte.
Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt kommt, hat Georg Britting aufgeschrieben und genannt hat er es sein Gedicht Hinterm Zaun.
Die mageren Frühlingsbäume schütteln sich schnaubend im Wind, wie Esel ohne Zügel und Zäume, die kaum mehr zu halten sind. Der Schnee beflaumt ihre Äste mit dünnem, krausen Haar, so trappelt die benäste, aufgeregte Eselsschar. Der Wind bewirft sie mit Körnern, wirft Hände voll Hagel auf sie. Ihre Rinde rau und hörnern knackt brechend um Fessel und Knie. Die weißlichen Nüstern erhoben und die schlagenden Hufe pechbraun. Sie wären davongestoben. Wär nicht der Gartenzaun.
Blick über den Zaun in das Krisenland. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Politische und wirtschaftliche Fliehkräfte gab es in Europa immer. Sich widersprechende Interessen führten in früheren Zeiten zu Kriegen, womit nach dem Zweiten Weltkrieg endlich Schluss sein sollte. Charles de Gaulle brachte mit Konrad Adenauer die deutsch-französische Freundschaft auf den Weg, das war vor 60 Jahren. Und das war der Boden, auf dem die Europäische Gemeinschaft gebaut wurde. Blick zurück in die Geschichte der Europäischen Union von Heidi Radwilas.
We must build a kind of United States of Europe.
Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa aufbauen. Das sagte Winston Churchill im September 1946, knapp anderthalb Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Frieden und Wohlstand durch weniger nationalstaatliche Eigeninteressen und mehr gemeinsame europäische Interessen. Eine Idee, die schon vorher geäußert worden war, die aber nun nach dem Zweiten Weltkrieg ernsthafter verfolgt werden sollte. In den folgenden Jahren sollte sich jedoch zeigen, wie schwer es war und ist, die unterschiedlichen Interessen der europäischen Staaten zu einen. Und dass oft wirtschaftliche Interessen ein wichtiger Katalysator für die politische Einigung waren. Denn auf Regierungsebene gingen die europäischen Einigungsversuche zunächst schleppend voran. Weder der 1949 gegründete Europarat noch die 1948 gegründete Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit tasteten die Souveränität der Nationalstaaten an. Das änderte sich erst im Mai 1950. Dort verkündete der französische Außenminister Robert Schuman, was er sich unter einem geeinten Europa vorstellte.
Die französische Regierung schlägt vor, die Gesamtheit der französisch-deutschen Produktion von Kohle und Stahl einer gemeinsamen hohen Behörde zu unterstellen, in einer Organisation, die den anderen europäischen Ländern zum Beitritt offensteht.
Deutschlands Kanzler Konrad Adenauer gefiel der Vorschlag. Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, später bekannt als Montanunion, wurde im April 1951 gegründet. Mit dabei waren neben Deutschland und Frankreich Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande. Sie verpflichteten sich, künftig in der Montanunion keine Ein- und Ausfuhrzölle auf Kohle und Stahl zu erheben und in der Union auf ihr nationales Vetorecht zu verzichten. Es entstand ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl, die Keimzelle der heutigen EU. Für die 6 Gründungsmitglieder erwies sich die Zusammenarbeit in der Montanunion trotz mancher Schwierigkeit als so erfolgreich, dass sie übereinkamen, die Kooperation auf weitere Bereiche der Wirtschaft auszudehnen. Und so waren es 1957 wieder auch wirtschaftliche Interessen, die den Wagen der europäischen Einigung in Fahrt brachten. Mit den römischen Verträgen wurde neben der Europäischen Atomgemeinschaft auch die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft EWG gegründet. All das sollte später zur Europäischen Gemeinschaft EG fusioniert und schließlich in Europäische Union umbenannt werden. Die hat mittlerweile 27 Mitglieder. Die EWG dehnte die Zusammenarbeit der Nationen auch auf die Wirtschaftsbereiche Landwirtschaft, Verkehr und Außenhandel aus. Zudem strebten die Staaten eine Zollunion an, die Handelshemmnisse abbauen sollte. Parallel zu den wirtschaftlichen Verflechtungen wurde die politische Union vorangetrieben, aber die Wirtschaft behielt ihre Bedeutung als wichtige Triebfeder im europäischen Einigungsprozess, nämlich 2002 mit der Einführung der gemeinsamen europäischen Währung, des Euro. Erstes für jeden sicht- und spürbares Zeichen einer gemeinsamen europäischen Identität.
12 Länder, 300 Millionen Europäer, verbunden durch eine gemeinsame Währung. Unser Geld.
Doch wirtschaftliche Interessen und eine gemeinsame europäische Währung hatten und haben, das darf nicht vergessen werden, nicht nur einende Elemente. Von Beginn an gab es Unterschiede und unterschiedliche Interessen, die einen weiteren, auch wirtschaftlichen Einigungsprozess verhindert haben oder der Gemeinschaft große Probleme bereitet haben. Etwa Großbritannien, das zwar Teil der EU, aber nicht Teil der Währungsunion sein will. Oder die EU-Schuldenstaaten Griechenland und Portugal, denen in der Euro-Schuldenkrise vorgeworfen wird, schlecht gewirtschaftet zu haben und ihrer Verantwortung gegenüber dem Euroraum nicht gerecht geworden zu sein. Griechenland etwa wird jüngst immer wieder der Austritt aus der Eurozone nahegelegt. Und so befürchten viele, dass die einst einenden wirtschaftlichen Interessen mittlerweile zu einer Spaltung der Eurozone führen könnten.
Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Guten Tag nach Berlin.
Guten Tag.
Wir haben gehört, dass Europa ungleicher, zum Teil ungleicher geworden ist durch die Einheitswährung und durch die wirtschaftliche Union, die ja zunächst mal wunderbar funktioniert hat. Heißt das, da gibt es einen Geburtsfehler des Euro? Ist eine Gemeinschaftswährung ohne Ausgleichsmechanismen?
Ich glaube schon, dass es einen Geburtsfehler gibt. In Maastricht vor allen Dingen einen institutionellen Geburtsfehler, weil wir die Währung institutionell und auch politisch nicht vernünftig abgesichert haben und natürlich auch zum Beispiel solche Sachen wie Sozialpolitik nicht europäisch bedacht haben. Die wirtschaftlichen Ungleichentwicklung, die wir jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen haben, also die akute Rezession im Süden Europas, hat natürlich auch viel mit einer Krisenlösung zu tun, die nicht unbedingt hilfreich ist, weil diese Länder einfach seit 2 Jahren völlig überteuert Zinsen zahlen, um sich am Markt zu finanzieren.
Was heißt das? Das heißt, dass man denen noch mehr helfen muss?
Das heißt, dass wir institutionell die Währung anders abfedern könnten, indem wir zum Beispiel wie andere Zentralbanken andere Strategien verfolgen, um einfach Spekulationen der Märkte zu verhindern, um diesen Märkten nicht zu erlauben, Einzelländer gegeneinander auszuspielen. Um konkret zu werden, es gibt keinen Grund dafür, dass Großbritannien, das sehr schlechte wirtschaftliche Daten hat, sich am Markt für 3% Zinsen refinanziert, während die Spanier 10% bezahlen müssen, obwohl sie wirtschaftlich weniger schlecht dastehen als Großbritannien. Und das hängt viel mit zusammen mit der institutionellen Rolle, die die Zentralbank in England spielt, versus der Rolle, die die Zentralbank hier hatte. Das sind die institutionellen Schwächen der Währungsunion, die wir beheben müssten. Das hat ja auch gerade Herr Habermas in einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am Sonntag gesagt. Und das verstärkt natürlich die Rezession, weil so sehr diese Länder jetzt auch wachsen und sich anstrengen und ihre Produktivität verbessern, das tun sie ja, das hat die Troika zum Beispiel für Griechenland auch jetzt nochmal ausdrücklich festgestellt. Auch Portugal wächst gerade und verbessert seine Produktivität. Sie kommen sozusagen nicht auf einen grünen Zweig, weil sie sich immer noch komplett überteuert am Markt refinanzieren müssen.
Das heißt, das, was Draghi gesagt hat, ich kaufe euch eure Staatsanleihen ab, das wäre eigentlich der richtige Weg. Aber das würde uns noch nicht bei dem Geburtsfehler helfen, den Sie ja eben auch schon angesprochen haben, nämlich den sozialpolitischen. Da fehlt es ja. Wir haben eine Wirtschaftsunion und eben keine Sozialunion. Ist das ein Problem?
Das ist ein großes Problem und wir sollten uns daran erinnern, dass wir in Maastricht eigentlich zwei Regierungskonferenzen hatten 1992. Das eine war eine Regierungskonferenz zur politischen Union, das andere zur Währungsunion. Wir haben die Währungsunion de facto abgeschlossen 2002 mit der Einführung des Euros und wir hängen bei der politischen Union im Grunde immer noch der Diskussion hinterher. Wir haben sie nie gemacht. Was wir im Klartext mit Maastricht gemacht haben, ist, dass wir das Verhältnis zwischen Markt und Staat entzerrt haben, wo jeder weiß, dass Markt und Staat im Zusammenspiel funktionieren müssen und wir haben eigentlich den Markt, also auch die Währung und den Markt auf europäischer Ebene gestaltet, auch so, dass sich zum Beispiel die Unternehmen mit Steuershopping und so weiter auf dem europäischen Markt sehr wohlfühlen konnten, aber wir haben nationale Umverteilungspolitiken, Redistribution, Sozialpolitiken immer noch auf nationaler Ebene gelassen und das ist die Diskrepanz, die uns heute sozusagen durch die Krise vor Augen geführt wird und das sollten wir beheben.
Also das, was Sie damit Märkte gestalten nennen, ist ja eigentlich nicht gestalten. Der Staat hat sich zurückgezogen und die Kontrolle aufgegeben.
Der Staat hat die Kontrolle verloren, weil wir natürlich auch keine nationale Kontrolle über europäische Märkte ausüben können. Das ist ja sozusagen dieses Problem der Entzerrung. Wenn Sie etwas, was im Gleichverhältnis sein sollte, nämlich Markt und Staat, das war immer sozusagen auch gute deutsche Ordnungspolitik, zu sagen, so viel Staat wie nötig, so viel Markt wie möglich. Wenn wir aber Markt und Staat entzerren, also der Staat gar nicht mehr den Zugriff auf den Markt hat, weil der Markt und die Währung eben auf europäischer Ebene sind, aber die Nationalstaaten bis dahin gar nicht mehr vordringen mit ihrer Regulierungs- oder auch Sozial- oder auch Umverteilungspolitik, dann haben wir eben das Problem. Und deswegen sollten wir darüber nachdenken, wenn wir denn, ich weiß, dass die Debatte über Europa in Deutschland zurzeit sehr schwierig ist und dass viele Bürger sehr entnervt sind, sehr am Rande ihrer Geduld sind, aber wenn wir noch in Deutschland das strategische Argument machen wollen und können, dass Europa für uns als Mittelland sehr, sehr wichtig ist, dann müssen wir eine ehrliche Debatte haben über, wie wir das in Europa organisieren und ehrlicherweise sprechen über weitere Abgabe von Souveränität und solche Sachen wie eine europäische Sozialversicherung, zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung. Das ist natürlich ein indirekter Finanztransfer oder das wäre ein indirekter Finanztransfer, aber dann müssen wir eben die Zusammenhänge herstellen zwischen dem deutschen Gewinn an Exporten und wir brauchen dafür Abnehmer. Die Bedeutung des Binnenmarktes, das müssen wir alles in die Erzählung aufnehmen und dann eben sagen, gut, wenn es den Spaniern im Moment nicht so richtig gut geht, dann haben wir eine europäische, hätten wir zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung, dann würden die Spanier ein bisschen abgefedert, aber es würde der deutschen Exportindustrie trotzdem gut tun, es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir können diese Debatte führen, wir können sie auch nicht führen, aber wir müssen diese beiden Debatten zusammenbringen.
Also das soziale Europa und das wirtschaftliche Europa.
Unbedingt.
Und dann haben wir aber immer noch keine Marktkontrolle, da brauchen wir europäische Institutionen.
Da brauchen wir europäische Institutionen, denn das ist natürlich, im Grunde ist das eine anders geartete Diskussion. Die Marktkontrolle ist uns natürlich über die gesamte, ich sag mal, liberale Wirtschaftspolitik der letzten 20 Jahre entglitten. Das hat auch viel mit dem zu tun, was in Amerika passiert ist und mit der Deregulierungspolitik, die wir aus der Chicagoer Schule bekommen haben. Und da ist ein Verlust an politischer Gestaltungsmacht, der hat stattgefunden, der eigentlich über Europa hinausgeht. Und hier ist die Frage, das sehen wir auch in solchen Treffen wie G8, G20, 2021. Was können wir an Primat der Politik wiederherstellen? Das ist eine Debatte, die sollten wir führen. Und insofern haben wir ja eigentlich zwei Probleme. Wir haben vielleicht eine Euro-Schuldenkrise und auch eine Verschuldungskrise des Südens. Wir haben aber eben auch eine Bankenkrise und eine Finanzmarktkrise. Und das sind eigentlich zwei Krisen, die zusammengehören. Denn die eigentliche Frage ist, können wir wieder nationale Kontrolle über Märkte herstellen oder haben wir da gar keine Chance? Und sollten wir deswegen nicht versuchen, wenigstens europäische Kontrolle über Märkte wiederherzustellen, insbesondere über Finanzmärkte?
Da haben wir es wieder. Nicht weniger Europa, sondern mehr. Ulrike Gero, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Recht herzlichen Dank. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte. Der Tag in HR2 Kultur. Grenzen sind bekanntlich dazu da, überwunden zu werden, Zäune auch. Bis hierhin trennten unsere lyrischen Zäune in dieser Sendung über das grenzenlose Europa, in das zumindest verbal derzeit wieder viele neue Grenzen eingezogen werden sollen. Jetzt wird der erste Zaun mal überwunden von Klabunds verliebtem Knecht.
Die Bäume rings so rege sehen mich verwundert an. Sie wissen meine Wege, die heimlich ich getan. Ich kroch des Nachts behutsam dem Nachbar übern Zaun. Ich möcht nit seine Wut haben, er mag mir gar nit trauen. Doch bin ich nit zu fassen und grüße ihn devot, muß mir sein Weib doch lassen. Es küsst mich gar zu gut.
Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, so haben wir den Tag deshalb überschrieben, weil sich derzeit viele Politiker als EU- und Euroskeptiker outen, weil das gerade Konjunktur hat. Es sind nicht nur deutsche Politiker, die so tönen, aber es sind die Deutschen, die in Europa gehört werden, weil Deutschland das Land ist, von dem das Krisenmanagement ausgehen müsste, weil es die stärkste Volkswirtschaft ist in Europa. Von Deutschland geht aber eher Skepsis aus. Für deutsche Politiker ist das Glas immer halb leer und was die anderen in der Krise an Bewältigung geleistet haben, wird in Deutschland gerne übersehen. Solidarität gibt es nur in Sonntagsreden. So sehen das zumindest die anderen Europäer, sagt unser Korrespondent in Brüssel, Leon Stäbe.
Ausgerechnet 10 Jahre nach Einführung des Euros ist die Gemeinschaftswährung in einer Krise. Genauer gesagt, der Zusammenhalt der Mitgliedsländer ist in einer fundamentalen Krise. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble warnt immer wieder davor, das europäische Projekt deshalb in Frage zu stellen.
Jedes europäische Land ist zu klein, um angesichts globaler Entwicklungen für sich allein eine hinreichende Rolle zu spielen. Wenn wir die Welt im 21. Jahrhundert weiterhin mitgestalten wollen, dann müssen wir Europäer das gemeinsam tun.
Das hört sich gut an, doch die Schuldenkrise ist so fortgeschritten, dass Misstrauen und Vorurteile jede weitere politische Integration fast unmöglich machen. Unmittelbar vor dem EU-Gipfel Ende Juni hat Ratspräsident Van Rompuy einen Masterplan vorgestellt. Eine Vision für ein neues Europa. Es soll eine Bankenunion geben mit einer gemeinsamen Einlagensicherung, eine Haushaltsunion mit einer gemeinsamen Schuldenhaftung und eine politische Union mit mehr Kompetenzen für Brüssel. Das Papier ist vor allem bei der Bundesregierung durchgefallen. Die langfristige Vision spielt heute keine Rolle mehr. Auch deshalb, weil sich die Euro-Staaten noch nicht einmal auf die kurzfristigen Maßnahmen im Kampf gegen die Schulden einigen können. Der Süden fordert mehr Hilfe, vor allem von Deutschland. Die Bundesregierung will aber zunächst mehr Reformen und mehr Sparprogramme sehen. Das hält Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn für ein großes Problem.
Ich will kein Deutschland haben als europäischer Bürger, von dem man Angst hat, von dem man fürchtet, es könnte sich isolieren. Wissen Sie, diese Mentalität, wir und die, das kann extrem gefährlich werden.
Der Luxemburger hat dabei vor allem die umstrittenen Aussagen einiger deutscher Politiker im Hinterkopf. Bayerns Finanzminister Söder hält es für unausweichlich, dass sich die Griechen vom Euro verabschieden müssen. Und FDP-Chef Rösler meint, ein solches Szenario habe ohnehin schon längst seinen Schrecken verloren. Für den FDP-Europaabgeordneten Yorgo Chatzimarkakis steht fest, solche Aussagen schüren eine antideutsche Stimmung, vor allem in den ärmeren EU-Ländern.
Das ist eine breite Stimmung, die sich jetzt in allen Südländern ausbreitet. Das macht mir Sorge, denn wir wollten eigentlich ein Europa, wo Deutschland mit den meisten Nachbarn aufgefangen ist. Was wir jetzt erleben, ist nicht ein europäisches Deutschland, sondern die Angst vor einem deutschen Europa. Und das ist kein gutes Omen für die Zukunft der Europäischen Union.
Das Grundvertrauen von einst scheint dahin. Zum Problem der Schulden in Europa kommen jetzt noch gegenseitige Schuldzuweisungen und alte Ressentiments. Sie könnten der Europäischen Union am Ende sogar noch mehr schaden als die schiefen Bilanzen und die Finanzprobleme einiger Euro-Staaten.
Schon wieder war von der Euro-Krise die Rede. Von der Euro-Krise haben wir auch vorhin schon gesprochen. Das geht einem ja inzwischen ganz flüssig von den Lippen. Deshalb hier ein Zitat aus einem Text, den drei namhafte Wissenschaftler verfasst haben. Auch der ist vorhin schon angesprochen worden. Wissenschaftler, die übrigens nicht nur in Deutschland gehört werden. Der Soziologe Jürgen Habermas, der Philosoph Julian Niederrümelin und der Ökonom Peter Bofinger. Veröffentlicht in der FAZ vom Samstag unter dem Titel »Welches Europa wollen wir?«
Die aktuelle Krise ist keine Euro-Krise. Der Euro hat sich als stabile Währung erwiesen. Die aktuelle Krise ist auch keine euro-spezifische Schuldenkrise. Im Vergleich mit den beiden Wirtschaftsräumen Amerika und Japan sind EU und innerhalb der EU der Euroraum am wenigsten verschuldet. Die Krise ist eine Refinanzierungskrise einzelner Staaten des Euroraums, die in erster Linie einer unzureichenden institutionellen Absicherung der gemeinsamen Währung geschuldet ist.
Einer der Mitautoren des eben zitierten Grundsatzartikels zur europäischen Krise ist jetzt am Telefon, Professor Peter Bofinger, Mitglied des Wirtschaftssachverständigenrates der Bundesregierung, also einer der sogenannten Wirtschaftsweisen. Guten Tag.
Herr Schwimm.
Die Euro-Krise gibt es gar nicht. Es gibt nur eine Refinanzierungskrise einzelner Staaten. Das heißt, der Euro ist eigentlich gesund. Jetzt müssen nur noch die Euro-Staaten gesunden. Wie?
Ja, zunächst mal wollten wir damit zum Ausdruck bringen, dass vieles, was in der deutschen Diskussion heute als ein spezifisches Problem des Euro gesehen wird, ein Problem ist, mit dem auch andere Volkswirtschaften zu kämpfen haben. Nämlich, es geht hier vor allem um die gravierenden Folgen der Finanzkrise der Jahre 2007 folgende, die bis heute nicht verdaut sind, und zwar in den Vereinigten Staaten, in Großbritannien genauso wenig wie im Euroraum. In all diesen Ländern braucht man hohe Staatsdefizite, um die Wirtschaft noch einigermaßen am Laufen zu halten. Und wenn wir eben heute den Euroraum ansehen, dann ist er im Vergleich zu den USA durchaus stabil in seinen Basisdaten. Das Defizit der Haushalte des Euroraums ist mit 3% deutlich geringer als das der USA. Das Problem des Euroraums ist also nicht, dass er mehr Schulden hat und unsolider ist als die Vereinigten Staaten, als Großbritannien oder Japan, sondern das Problem ist, dass der Euroraum nicht als Einheit auftritt, sondern mit 17 unabhängigen Staaten, und damit ist er unzureichend ausgerüstet, um mit den Problemen umzugehen, die sich derzeit stellen.
Ist das dann die Lösung? Ich habe ja eben gefragt, wie helfen wir den Euro-Staaten, die sich so schwer refinanzieren können zurzeit, obwohl andere Staaten viel höher verschuldet sind, die haben es viel leichter, zum Beispiel Großbritannien und die USA und Japan. Heißt das gemeinsames Auftreten, das heißt am Ende dann eine Finanzierung für alle?
Also ist ganz klar, dass es ein unerträglicher Zustand ist, dass ein Land wie Italien, das weitaus besser dasteht von seiner Haushaltslage als Großbritannien, dass die Italiener über 6% Zinsen bezahlen müssen, während Großbritannien das Geld zu 1,5% bekommt. Das kann so nicht sein. Und das Problem der hohen Zinsen besteht ja darin, dass die Bemühungen, die Haushalte zu konsolidieren, von daher unterlaufen werden. Und deswegen muss man nach Lösungen suchen, wie man einem Land wie Italien zu einer vernünftigen Refinanzierung hilft. Und da meine ich, ist kurzfristig die einzige Institution, die das tun kann, die Europäische Zentralbank. Und danach muss man sich überlegen, wie kann man über Form einer gemeinsamen Haftung auch die Zinsen in Italien, aber auch in Spanien auf ein erträgliches Niveau zurückführen.
Dann haben wir aber ein anderes Europa, eine andere Eurozone zumindest. Wir haben dann genau das, was wir immer nie haben durften, sollten, zumindest wenn man den deutschen Finanzminister von Anno Dunemals, Herrn Weigel, sich nochmal vergegenwärtigt, der ja immer gesagt hat, Transferunion kommt gar nicht in Frage, und das sagt ja heute sein Nachfolger Schäuble auch noch. Aber das ist genau das, was Sie wollen. Sie wollen so eine Art Länderfinanzausgleich in Europa.
Nein, so weit muss das ja überhaupt nicht gehen. Wenn Italien zu 4% Geld, zu 4% Zinsen sich auf den Finanzmärkten finanzieren kann, dann hat Italien auch kein Problem mit seinem Schuldenstand. Dann können die das auch alle selber bezahlen. Das Problem ist, wenn Italien nur zu 7% oder 8% sich refinanzieren kann, dann entstehen die Probleme. Das heißt, wenn man vernünftig auftritt, gibt es überhaupt nicht das Problem der Transferunion.
Das heißt, Sie brauchen eine europäische Eingreifbank.
Es würde völlig reichen, wenn man das Modell umsetzen würde, das wir beim Sachverständigenrat vorgeschlagen haben, der sogenannte Schuldentilgungspakt, der ein begrenztes Volumen an gemeinsamer Haftung vorsieht. Mhm. Und wobei dann ganz entscheidend ist, dass das, was in gemeinsamer Haftung an Titeln begeben wird, dass das nach 25 Jahren wieder reduziert wird. Wenn man das hätte, wäre Italien geholfen. Und wir wären schon einen ganzen Schritt weiter bei der Lösung der Krise.
Dann müsste aber endlich mal die deutsche Doktrin vom Tisch, dass nicht weiter in die Richtung gezahlt wird, wenn nicht politische Vorleistungen getätigt werden, die dann immer weiter in die Rezession führen, weil dann noch weiter gespart werden muss.
Also ich glaube, worauf es ankommt, und das ist ja das, was wir in diesem Beitrag der FAZ auch zum Ausdruck gebracht haben, ist zunächst mal, dass wir uns in Deutschland darüber klar werden, wo wir hinwollen. Wollen wir weiterhin in der Währungsunion bleiben? Glauben wir, dass die Währungsunion der Rahmen ist, mit dem unsere Wirtschaft auch in Zukunft erfolgreich ist? Oder sind wir der Auffassung, dass wir das auch mit einer D-Mark schaffen können? Diese Diskussion müssen wir führen. Ich bin überzeugt, dass die Währungsunion die bessere Lösung ist. Und wenn man sich über den Endpunkt klar ist, dann ist es, glaube ich, auch gar nicht so schwierig, sich über die Wege dorthin zu einigen. Aber man muss diese Endpunkte klar definieren. Und es ist auch klar, dass man die Währungsunion dauerhaft nicht mit dem Maß an Integration halten kann, das wir jetzt haben. Wir müssen mehr fiskalische Integration erreichen, wenn wir die Währungsunion stabilisieren wollen. Das ist ja die zweite zentrale Aussage in diesem Papier. Und was dann auch dazu kommt, ist, wenn wir diese zusätzliche fiskalische Integration wollen, dann wird es wahrscheinlich unumgänglich sein, dass man dazu auch die Bevölkerung in einem Referendum bei uns in Deutschland mit einbezieht, dass da also eine breite Unterstützung für diesen Weg da ist.
Das heißt, die Deutschen müssen gefragt werden, wollt ihr, dass mehr Souveränität nach Europa abgegeben wird? In ein Europa, das aber zurzeit eben nicht von demokratischen Institutionen regiert wird, sondern von Technokraten.
Ja, das wäre genau das, worum es geht, dass man eben Europa ökonomisch effizienter macht, indem man eben mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene verlagert, aber, und das wäre das Entscheidende, gleichzeitig auch die demokratische Legitimation stärkt, indem man die Rolle des Europäischen Parlaments deutlich aufwertet, und dann wäre gleichzeitig auch das Demokratiedefizit beseitigt, das ja auch von vielen Menschen zu Recht kritisch gesehen wird.
Der Wirtschaftsweise Professor Peter Bofinger, recht herzlichen Dank. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte, der Tag in HR2 Kultur. Folgt das letzte Gedicht und der nächste Wilhelm Busch, überschrieben mit dem Titel Tröstlich.
Nachbar Nickel ist verdrießlich und er darf sich wohl beklagen, weil ihm seine Pläne schließlich alle gänzlich fehlgeschlagen. Unsere Ziege starb heut Morgen. Geh und sag's ihm, lieber Knabe, dass er nach so viel Sorgen auch mal eine Freude habe.
Professor Hans-Jörg Trenz ist jetzt am Telefon vom Zentrum für moderne Europastudien der Universität Kopenhagen. Guten Tag nach Kopenhagen.
Ja, guten Abend aus Kopenhagen.
Sie kümmern sich um das Gemeinsame und das Trennende in Europa. Wir haben uns heute darum gekümmert, wie in der Krise das Trennende wächst sozusagen, indem auch auf vermeintliche nationale Gemeinsamkeiten rekurriert wird. Wenn das auch nur Populismus ist, es funktioniert ja offenbar, vielleicht auch deshalb, weil wir Europäer so wenig voneinander erfahren. Ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, der ist überschrieben gewesen mit der europäischen Öffentlichkeit. Gibt es die überhaupt?
Ja, eine europäische Öffentlichkeit, die gibt es mit Sicherheit nicht, wie man sich das so gemeinhin vorstellt, dass es da gesamteuropäische Medien sind, die zu einem gesamteuropäischen Publikum sprechen. Eine europäische Öffentlichkeit gibt es aber unter Umständen durchaus, zum Beispiel gerade jetzt in Antwort auf die Krise, als eine Protestöffentlichkeit. Und wenn ich dazu vielleicht einmal ein paar Gedanken entwickeln darf, dann sollte man erwähnen, dass Öffentlichkeit ja nicht unbedingt dafür gut ist, Konsens herzustellen. Also Öffentlichkeit ist nicht immer nur eine Zustimmungsöffentlichkeit.
Kann auch den Dissens reproduzieren, ja.
Ja. Also Öffentlichkeit sagt oft eben auch Nein, und die Öffentlichkeit deformiert sich im Protest gegen Herrschaft oder im Protest gegen Europa oder im Protest gegen nationale Regierungen und ihre Sparmaßnahmen. Und dazu gibt es ja nun gerade in diesem Augenblick sehr viel Anlass. Die Finanzkrise schafft dann wirklich ausreichend Gelegenheit für die Artikulation von Protesten. Und die Frage ist dann, wie sich dieser Protest artikuliert. Wenn dieser Protest nur als nationales Ressentiment Ausdruck findet, dann ist das natürlich nicht sehr hilfreich für die Herausbildung einer europäischen Öffentlichkeit. Aber da bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob das der Fall ist, denn die Betroffenheiten in Reaktion auf die Finanzkrise, die sind ja auch vielfach quergelagert. Mhm. Es können sich zum Beispiel Betroffene in den südlichen Ländern Europas zusammentun und ihren Protest gemeinsam organisieren. Es ist auch möglich, dass im Norden Europas sich bestimmte Koalitionen herausbilden zur Rettung des Euros oder meinetwegen auch gegen die Rettung des Euros. All das ist denkbar und fördert eine transnationale oder eine europäische Öffentlichkeit.
Also die Protestbewegung, die es gegeben hat in der letzten Zeit, ist ja hier in Deutschland überschrieben mit Occupy und in USA und in England auch, aber hieß dann in Spanien die Indignados, in Frankreich auch so ähnlich die Empörten. Die ist auf einer europäischen Ebene wahrgenommen worden. Aber ist sie als europäisch wahrgenommen worden, als etwas, was uns eint?
Ja, das kommt natürlich sehr darauf an, wie das von den Medien vermittelt wird. Sie haben ja am Anfang der Sendung dieses Bashing erwähnt, was gerade von deutschen Politikern und von deutschen Medien vorangetrieben wird. Und da ist dann die Frage, was das für Konsequenzen hat und welche, natürlich gibt es bestimmte Medien oder auch bestimmte politische Parteien, die dafür zur Verantwortung zu ziehen sind, aber das ist auch gar nicht mal so etwas Neues. Das gab es schon immer. Es gab schon immer so, bestimmte Situationen, in denen ein solches Bashing zu beobachten war. Und ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass Europa deswegen auseinanderfällt. Man beobachtet ja auch vielfach, dass Politiker zur Solidarität mit Europa und in Europa aufrufen. Und das ist nicht nur, das findet nicht nur vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt statt. Das liest man auch regelmäßig in den Zeitungen. Und das sind unsere Politiker, die uns diese notwendige Solidarität fast täglich anmahnen. Und auch das von Ihnen angeführte Beispiel von Angela Merkel zeigt ja, wie Merkel, die in diesem Fall vielleicht mal falsche Faktenaussagen gemacht haben, das wurde dann aber gleich von Deutschen, von ausländischen Journalisten, von Politikern korrigiert. Und auch darin zeigt sich, dass eine transnationale Öffentlichkeit funktioniert, in dem Sinne, dass eben all diesen Phänomenen Beachtung gegeben wird, dass denen Aufmerksamkeit geschenkt wird und dass das zu einer gemeinsamen Debatte anregt.
Aber so weit, dass wir wirklich, dass diese Vorurteile über die Faulen aus dem Süden, die unseren Euro verprassen, nicht mehr funktionieren würden, sind wir ja leider noch nicht. Und da dachte ich, würde eine wirklich funktionierende europäische Öffentlichkeit vielleicht hilfreich sein.
Das ist mit Sicherheit der Fall, dass die Art von Solidarität, auf die eine nationale, gewachsene, historisch gewachsene Öffentlichkeit zurückgreifen kann, dass die in Europa noch nicht vorhanden ist. Und man sollte da vielleicht auch das Problem der Sprache erwähnen, dass eben die europäische Öffentlichkeit auch nicht in einer gemeinsamen Sprache kommunizieren kann. Also es gibt natürlich sicherlich einige strukturellen Hindernisse, die einer europäischen Öffentlichkeit hier im Wege stehen. Aber ich halte diese Hindernisse durchaus auch, wenn ein politischer Wille vorhanden ist, für überwindbar.
Das heißt auch das, was Arnulf Baring gesagt hat, dass wir so unterschiedlich sind in diesem Europa, dass es so weit auseinanderdriftet, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch was die Kulturen angeht, das wäre eigentlich nicht notwendigerweise trennend.
Ja, also ich würde mal sagen, Herrn Baring ist hier entgegenzuhalten, dass Europa ja überhaupt nicht als eine solche Vereinheitlichungsmaschine konzipiert ist. Europa basiert auf Vielfalt und man sollte dann auch diese Vielfalt Europas nicht unbedingt beklagen. Denn auch Demokratie und auch Öffentlichkeit beruhen auf Vielfalt. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob man auf der Basis einer solchen Vielfalt eine funktionstüchtige Währungsunion schaffen kann, aber man kann mit Sicherheit eine tragfähige Demokratie auf der Basis von Vielfalt schaffen. Und dazu fehlt der Wille der Regierungen, nicht der Wille des Volkes.
Wir haben aber mit der Wirtschaft angefangen, dummerweise. War das ein Fehler?
Ja, das ist eine Frage natürlich, die man zurückstellen musste an die Wirtschaftswissenschaftler, ob eine tragfähige Währungsunion ohne Fiskalunion und ohne Sozialunion tatsächlich möglich war. Das mag ein Fehler gewesen sein. Auf der anderen Seite braucht man Öffentlichkeit nicht für die Herausbildung einer Währungsunion. Öffentlichkeit braucht man für die Herausbildung von Demokratie. Und wenn das ein Fehler war, so mag sich jetzt vielleicht, also mag dieser Fehler vielleicht jetzt durch eine gemeinsame demokratische Antwort wieder korrigiert werden.
Jetzt ist das Glas endlich halb voll und nicht halb leer. Professor Jörg Tenz vom Zentrum für moderne Europastudien der Universität Kopenhagen. Vielen Dank. Getrennt durch eine Währung, Europa und seine Fliehkräfte. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder. Nachhören können Sie uns in der Zwischenzeit unter www.hr2kultur.de. Tschüss.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.